MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler.
Heute ist der 10. August und das ist der internationale Tag gegen Hexenwahn. Das katholische Hilfswerk Missio hat ihn ausgerufen und er soll darauf aufmerksam machen, dass auch heute noch vermeintliche Hexen gefoltert und getötet werden. Meine Kollegin Brigitte Strauß, die hat mit Mitarbeitern von Missio München darüber gesprochen.
Auf ihren Reisen sind sie an vielen Orten darauf gestoßen, dass Menschen an Hexen glauben. Antje Pöhner war zuletzt in Malawi unterwegs.
Oft passiert es, dass die Menschen ermordet werden, also dass Frauen wirklich auf den Scheiterhaufen kommen, lebendig verbrannt werden. Es gibt Fälle, da werden Menschen lebendig begraben und ersticken dann einfach.
Und das, obwohl der Hexenglaube gesetzlich verboten ist. Aber die Polizei ist in solchen Fällen oft machtlos.
Das Schlimme ist, dass dieser Mob dann so groß ist, dass keine Polizei hinkommt, obwohl die oft informiert sind und dagegen etwas tun wollen.
Es trifft vor allem Frauen. Die Gründe sind vielfältig, erklärt Missio-Redakteur Christian Selper, der zuletzt in Burkina Faso zum Thema recherchiert hat.
Frauen, die älter werden, die zum Beispiel keine Kinder mehr bekommen können, die weniger hart auf dem Feld arbeiten können, deren Wert in Anführungsstrichen innerhalb der Gesellschaft sinkt.
Für die hat man keine Verwendung mehr und man möchte sie gerne loswerden. Aber es trifft nicht nur die Alten.
Selbst wenn man jung verheiratet ist und dein Mann stirbt durch einen Unfall, durch eine seltene Krankheit, dann kann dich der Vorwurf ganz genauso treffen.
Oder es gibt eine Missernte und ein Schuldiger wird gesucht oder der Nachbar möchte einfach nur die Felder von der Witwe nebenan haben. Nicht immer werden die Frauen getötet, oft werden sie auch vertrieben und landen in Projekten, die Missio unterstützt. Zum Beispiel in der Nähe von Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso.
Die haben mehrere Komponenten. Das eine ist natürlich, den Frauen erstmal überhaupt Schutz zu geben, auch über Jahre. Zum Teil auch so, dass sie anonym an dem Ort leben, dass gar nicht bekannt ist, dass sie dort sind. Dann, dass die dort auch Beschäftigung bekommen, Ausbildung bekommen, Geld verdienen können. Und das dritte wäre dann der Schritt, die wieder zu versöhnen mit ihrer Verwandtschaft.
Ein schwieriges Unterfangen, denn zum Beispiel in Malawi glauben 3/4 der Bevölkerung, dass es Hexerei gibt. Dort gibt es auch einen katholischen Radiosender, der Aufklärung auch in das kleinste Dorf bringt. Antje Pöhner hat ihn besucht.
Es gibt Moderatorinnen, eben Frauen, die zu den Frauen sprechen und es werden Fälle, die passiert sind, aufgearbeitet. Es wird erklärt, dass das einfach Denunziationen sind. Die gehen auch oft raus und machen Übertragungen aus manchen Dörfern, wo dann auch was passiert ist und reden da mit den Leuten.
Und damit wird das Thema verbreitet, denn Radio ist eine der wichtigsten Informationsquellen, die fast überall funktioniert. Das und auch andere Aufklärungsprojekte scheinen zu wirken, hat Christian Selper bemerkt.
Also es gibt genügend Leute aus Burkina Faso, aus Tansania, aus Malawi, aus den Ländern selber, die ja für sich sagen, nein, so soll es bei uns nicht in alle Ewigkeit weitergehen.
Dazu gehören vor allem auch Projektpartner von Missio, ergänzt Antje Pöhner.
Wir arbeiten ja da mit Ordensleuten von vor Ort zusammen, mit Priestern, die seit Ewigkeiten in dieser Gesellschaft sind, die wissen, wie man die Probleme vielleicht anpacken und lösen kann und wir unterstützen einfach dabei.
Damit Frauen angstfrei leben können. Brigitte Strauß für das MKR.
Ja, und um das Thema Hexenwahn in Afrika geht es auch in der aktuellen Folge des Missio-Podcast Reisewarnung. Sie finden ihn überall da, wo Sie Ihren Podcast hören.
Mehr Durchblick im Alltag. Der wöchentliche Verbrauchercheck im MKR mit dem Verbraucherservice Bayern. Die Sommer werden auch in Deutschland immer heißer und trockener. Vor kurzem gab es hier bei uns in München die Verordnung, der Stadt Wasser zu sparen. Gleichzeitig sind aber Bäume, Sträucher und Blumen wichtiger denn je, denn sie spenden Schatten, kühlen ihre Umgebung und bieten vielen Tieren Nahrung und Schutz. Doch wenn es lange nicht regnet, brauchen eben viele Pflanzen zusätzlich Wasser. Wie können Sie Ihren Garten bewässern, ohne dabei unnötig Trinkwasser zu verbrauchen? Darüber spreche ich heute mit Marco Runge vom Verbraucherservice Bayern. Servus, Herr Runge, schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Herr Runge, sehr gern. Wie kann ich denn am besten meinen Garten möglichst nachhaltig bewässern?
Am besten nutzen Sie Regenwasser. Das kostet nichts, enthält nur wenige Salze und eignet sich sehr gut zum Gießen. Gleichzeitig sparen Sie damit wertvolles Trinkwasser. Denn oft fällt übers Jahr gesehen gar nicht unbedingt weniger Regen, er verteilt sich nur anders. Längere Trockenphasen wechseln sich mit Starkregen ab. Fangen Sie das Wasser deshalb auf. Für den Einstieg reicht meist eine Regentonne. Wenn Sie mehr speichern möchten, können Sie auch eine unterirdische Zisterne einbauen. Das kostet zwar mehr, fasst aber deutlich größere Mengen an Wasser.
Eine sehr gute Idee. Was sollte man denn beim Gießen beachten?
Gießen Sie möglichst früh am Morgen. Dann ist der Boden noch kühl und weniger Wasser verdunstet. In der Mittagshitze sollten Sie dagegen nicht gießen. Geben Sie den Pflanzen lieber seltener, dafür aber ausreichend Wasser. Der Boden sollte ungefähr 15 cm tief feucht werden. Wenn er sehr trocken ist, gießen Sie am besten zweimal am Tag mit etwas Abstand. So kann das Wasser langsam einsickern. Sie können auch einen Tontopf neben der Pflanze eingraben und dort hineingießen. Dann gelangt das Wasser direkt an die Wurzeln. Einen Rasensprenger sollten Sie möglichst vermeiden, weil dabei viel Wasser verdunstet.
Welche Pflanzen brauchen denn eigentlich besonders viel Wasser?
Ja, tatsächlich zählt der Rasen zu den größten Wasserverbrauchern im Garten. Auch viele Gemüsesorten brauchen regelmäßig Wasser. Und wenn Sie Gurken, Paprika oder Beeren während der Fruchtbildung zu wenig gießen, dann fällt die Ernte oft kleiner aus. Sie können den Aufwand aber auch schon bei der Pflanzenauswahl senken. Lavendel, Thymian oder Rosmarin kommen zum Beispiel mit Trockenheit sehr gut zurecht. Wählen Sie künftig verstärkt Pflanzen, die Hitze vertragen. Dann müssen Sie später weniger gießen und Ihr Garten bleibt trotzdem attraktiv.
Und was kann man sonst noch tun, um beim Gießen Wasser zu sparen?
Beim Gießen achten Sie am besten auf den Boden. Ein lockerer, humusreicher Boden speichert Wasser besser. Arbeiten Sie deshalb regelmäßig Kompost ein. Wenn sich an der Oberfläche eine harte Kruste bildet, dann lockern Sie die vorsichtig mit einer Hacke. Noch besser ist es, freie Flächen zu mulchen. Dafür können Sie zum Beispiel Rasenschnitt, Heckenschnitt oder Pflanzenreste aus dem Gemüsebeet nutzen. Die Mulchschicht hält Feuchtigkeit im Boden, schützt vor Erosion und versorgt Bodenlebewesen mit Nahrung.
Dann bleibt der Garten auch bei Hitze grün, ohne dass unnötig viel Wasser verbraucht wird. Vielen Dank für die Tipps, Herr Runge.
Sehr gerne.
Weitere Informationen rund um Garten, Umwelt und nachhaltigen Konsum finden Sie übrigens auch im Internet auf verbraucherservice-bayern.de. Das war Mehr Durchblick im Alltag, der wöchentliche Verbrauchercheck im MKR mit dem Verbraucherservice Bayern. Mehr Infos und persönliche Beratung gibt's auf verbraucherservice-bayern.de oder direkt vor Ort.
150 Jahre. So alt wäre der Münchner Jesuitenpater Rupert Meyer heuer geworden. Noch Jahrzehnte nach seinem Tod pilgern die Gläubige zu seinem Grab in der Bürgersaalkirche. Denn Meyer war für die Bedürftigen und Ausgegrenzten in der Gesellschaft fast so etwas wie ein Heiliger. Jetzt soll es einen neu eingerichteten Gedenkort für den Pater geben. Und zwar in der Kirche St. Michael in der Münchner Fußgängerzone. Diese Kirche hatte der Staat den Jesuiten 1917 zurückgegeben. Denn genau in diesem Jahr war der Orden der Jesuiten in Deutschland wieder zugelassen worden. Das erklärt der Kirchenrektor Pater Martin Stark.
Pater Rupert Meyer war eigentlich der erste Jesuit, der nach der Wiederzulassung des Ordens 1917 nach München gekommen ist und hier gewirkt hat. Und deswegen, das erzähle ich immer ganz stolz, ist er einer von uns und er hat auf der Kanzel seine eindrucksvollen Predigten gehalten, die ja so große Wirkung hatten.
Denn der streitbare Pater war zwar ein herzensguter Seelsorger und Helfer in der Not, aber eben auch ein entschiedener Gegner der Nazis. Der Gestapo erklärte Pater Meyer, dass er sich nie an ein Predigtverbot halten werde. Kurz nach dem Krieg starb der Seelsorger während der Messe in St. Michael. Einige Jahrzehnte später erinnerte bereits eine Büste an den Jesuiten.
Anfang der 90er Jahre ist dann dieser Eisengusskopf angebracht worden an den rechten Aufgang zum Chorraum. Da hat dieser Kopf so gehangen, so ein bisschen aus der Wand herausschauend. Und das war eben ein bisschen unscheinbar. Und man hat es auch nicht wirklich so wahrgenommen, konnte das ja vom Kirchenraum nicht einordnen. Was ist das für ein Kopf und warum hängt der jetzt da?
Zusammen mit einigen Mitbrüdern trieb Pater Stark den Plan voran, dieses Denkmal näher zur Kanzel zu bringen, auf der der streitbare Pater gegen die Nationalsozialisten wetterte.
Wir bringen diesen Kopf eben unterhalb der Kanzel an, auf so einem goldfarbenen Metallband, auf dem eben seine Unterschrift eingemeißelt ist, dann dieses Zitat, ich schweige nicht, und ein bisschen zu seinem Leben erzählt wird. Also so, dass ich sage, wir schaffen einen wirklichen Gedenkort, dass das Gedenken einen eigenen Ort bei uns in der Kirche hat.
Pater Stark sieht den seligen Pater Robert Meyer auch als Vorbild für die Kirche, für Werte einzutreten, sich gegen menschenverachtende Politik zu wenden. Pater Meyer hatte gesagt, dass ein Christ kein Nationalsozialist sein könne. Für Pater Stark ist diese Aussage hochaktuell.
Naja, wir leben in einer Situation, wo wir uns fragen, wie wird das werden, wenn eine erwiesenermaßen als rechtsextrem eingestufte Partei in Regierungsverantwortung vielleicht in Kürze treten wird? Wie wird sich da unsere Demokratie auch verändern? Wie werden andere demokratische Parteien dann reagieren? Was heißt das für uns alle?
Mit dem neuen Gedenkort will Pater Stark auch daran erinnern, dass Kirche heute Farbe bekennen muss. Einen Konflikt mit dem Begräbnisort des Paters, der Bürgersaalkirche, sieht der Jesuit nicht.
Es ist ja wunderbar, dass der Pater Rupert Meyer im Herzen von München in der Bürgersaalkirche bestattet, sein Grab sich befindet und dort verehrt wird. Und dieser neue Gedenkort soll auch überhaupt gar keine Konkurrenz oder was dagegen sein, sondern im Gegenteil. Er hat bei uns gelebt, gewirkt, gepredigt und daran soll dieser Gedenkort erinnern.
Pater Martin Stark hofft derzeit noch auf Spenden für den neuen Gedenkort für Pater Robert Meyer. Bis September soll das Kunstwerk fertiggestellt sein. Willi Witte für das MKR, das Kirchenradio.
Vor kurzem ist der Welternährungsbericht der Vereinten Nationen vorgestellt worden. Laut dieser Erhebung litten im vergangenen Jahr weltweit 645 Millionen Menschen Hunger. Die Zahl der Betroffenen, die ist damit gegenüber 2024 um 14 Millionen zurückgegangen. Lutz Deppenbusch ist Experte für Landwirtschaft und Ernährung beim katholischen Hilfswerk Miserior, das sich dem Kampf gegen die Armut verschrieben hat. Herr Deppenbusch, die Zahl der hungernden Menschen, die ist zurückgegangen. Das ist doch eine gute Nachricht. Oder wäre es jetzt vielleicht sogar gefährlich, Entwarnung zu geben?
Erstmal ist es ganz positiv, dass im dritten Jahr in Folge die Zahl der Menschen, die weltweit hungern, zurückgegangen ist. Aber die Zahl liegt immer noch bei 645 Millionen. Und selbst wenn die Entwicklung so weiterlaufen würde, ist der Rückgang so langsam derzeit, dass im Jahr 2030 immer noch mehr als 500 Millionen Menschen hungern würden.
Was sind denn gerade aktuell die wichtigsten Ursachen dafür, dass weltweit immer noch so viele Menschen hungern?
Ganz generell ist es so, dass wir in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg der Zahl der Menschen gesehen haben, die durch Kriege, Konflikte, aber auch durch von der Klimakatastrophe getriebene Wetterphänomene hungern, in Hunger getrieben werden. Und gleichzeitig ist aber auch immer noch die größte Zahl, der größte Treiber für den Hunger eigentlich Armut. Da sehen wir jetzt eine Verbesserung, aber das ist halt eben nicht ausreichend. Also die Zahl der Menschen, die in Kriegen Hunger leiden, ist über die letzten Jahrzehnte deutlich gestiegen. Das sind nicht nur die Kriege, die wir vielleicht besonders aus den Medien kennen, wie zum Beispiel in Gaza, sondern auch Kriege etwa in Kongo, wo eine sehr große Zahl von Menschen unter den Konflikten leidet. Und gleichzeitig haben wir ganz andere Art von Konflikten, also wie den internationalen Handelskrieg, der durch die Trump-Administration ausgelöst wurde. Und das erschwert es natürlich besonders für ärmere Länder, ihre Exporte zum Beispiel zu steigern und dort Beschäftigung zu schaffen. Und Beschäftigung ist nötig, damit Menschen sich eben eine bessere Ernährung leisten können.
Ja, und was müsste jetzt passieren, damit die Zahl der hungernden Menschen dauerhaft sinkt?
Zum einen brauchen wir wieder eine stabilere Weltpolitik. Also diese Dauerkrisen, wie jetzt zum Beispiel mit dem Iran-Krieg, da muss sich politisch etwas ändern. Wir müssen auch den Klimawandel deutlich stärker adressieren und nicht nur in die Vermeidung investieren, sondern auch in die Klimaresilienz, also dass Landwirtschaft besser mit dem Klimawandel umgehen kann. Und wir müssen natürlich auch gucken, dass ein großer Teil des Fortschritts in der Vergangenheit eben auch über Mittel der Entwicklungshilfe und der monetären Hilfe finanziert wurde. Und die Einsparungen in diesem Bereich bedrohen jetzt eben den Fortschritt, den wir jetzt gerade nochmal sehen konnten.
Ja, und was brauchen die betroffenen Menschen ganz konkret, also jetzt in ihrem Alltag?
ganz konkret, was die Menschen brauchen, hängt ganz stark davon auch ab, wo wir hingucken. Ja? Also es gibt Regionen, wo es wirklich darum geht, Landwirtschaft zu stärken, nicht nur damit mehr produziert wird, sondern dass auch die Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, und das ist ein ganz großer Teil der Menschen, die in extremer Armut leben, die eben gleichzeitig auch selbst in der Landwirtschaft arbeiten, damit die sich auch ein besseres Leben aufbauen können, dass die auch ihre Einkommen verbessern können. Und zum anderen sehen wir aber auch, dass wir mehr Sicherheit brauchen, zum Beispiel auch in städtischen Gebieten. Ja, also für viele Menschen ist eine gesunde Ernährung einfach viel zu teuer. Und das liegt auch daran, dass sie eben keine guten Arbeitsplätze finden, dass ihnen Ausbildung fehlt. Und das sind ja Bereiche, in denen Miserior, aber auch ganz viele andere Organisationen eben investieren.
Haben Sie vielleicht ein Beispiel dafür, das zeigt, wie Hunger nachhaltig bekämpft werden kann?
Ich denke erstmal ganz konkret an Gartenbauprojekte, zum Beispiel in Westafrika, aber auch in Mosambik, wo es wirklich darum geht, die Bewässerung zu verbessern, Gemüse besser verfügbar zu machen, günstiger zu machen, auch gerade in den ländlichen Gebieten, wo das oft nicht der Fall ist, und eben Einkommen zu schaffen. Und das besonders auch für zum Beispiel für Frauen, die es oft schwer haben, gute Einkommensmöglichkeiten zu finden. Und diese Partner wie die Caritas, die lokalen, die schaffen eben nicht nur Einkommen, sondern auch eine stabile Versorgung mit dem, was gerade besonders fehlt in der Ernährung. Und das sind halt eben Obst, Gemüse und andere Produkte, die besonders nährstoffreich sind.
Vielen Dank. Das war der Landwirtschafts- und Ernährungsexperte von Miserior, Lutz Deppenbusch. Weltweit hat die Zahl der von Hunger betroffenen Menschen abgenommen. Aber der Rückgang, der passiert immer noch viel zu langsam. Wer gerade Urlaub hat und durch unser schönes Bayernland tingelt, der schaut bei den Temperaturen zur Abkühlung vielleicht auch gern mal in einer Kirche vorbei. Das sind ja auch oft sehenswerte Kunstwerke, und damit die für die Besucher so strahlen, ist zum Beispiel Michael Keilhacker im Einsatz. Er ist Kirchenmalermeister in vierter Generation aus Taufkirchen an der Vils im Landkreis Erding, und jede neue Baustelle ist für ihn was ganz Besonderes.
Wenn man so eine Kirche restauriert, ist es Detektivarbeit, die folgenden Schichten zu analysieren. Wenn man das dann weiß, wie die ganzen Schichten waren, die Farbaufbauten, dann kann man analysieren, wie geht man weiter und wie macht man die Farbgebung der Kirche.
Ja, was zu restaurieren, das so alt ist und ziemlich sicher noch viele Generationen überdauern wird, das ist für den Kirchenmaler mehr als nur ein Beruf.
Wenn man so eine Kirche betritt, geht man natürlich in sich, und dann sieht man gleich, da haben die Menschen geweint, da haben sie gelacht, da waren Beerdigungen, da waren Hochzeiten. Und jetzt musst du das erhalten. Das ist schon ein besonderer Moment im Leben eines Kirchenmalers. Das heißt, nichts Neues neu, man muss das genau nach Vorgaben alles machen, und das ist sicher keine Massenarbeit, und das ist auch gut so.
Ja, und wenn Sie jetzt auf Ihren Urlaubstouren mal einen Abstecher in einer der Kirchen machen, genießen Sie einfach die Kühle und schauen Sie sich mal um, welche tollen Bilder und Farben einen so umgeben. Vielleicht war da Michael Keilhacker auch schon dran. In den vergangenen Tagen ist es richtig heiß, und die meisten von uns, die freuen sich wohl über ein kühles, schattiges Plätzchen. Ja, und in den Innenräumen sind Klimaanlagen der Hit. Die sind, das wissen wir natürlich, für die Umwelt nicht gut, aber es gibt ja auch eine natürliche Variante. Mein Kollege Joachim Burkhardt ist bei mir im Studio, denn in der neuen Ausgabe des Magazins Innehalten geht es genau darum. Joachim, verrat's uns. Also um welche natürliche Klimaanlage geht es bei euch?
Ja, wir haben natürliche Klimaanlagen im Angebot, die sind grün. Und das ist jetzt nicht nur in dem Sinne, dass sie umweltfreundlich sind, sondern die sind wirklich grün. Wir wissen das eigentlich alle, Bäume. Und wir haben das Problem, dass in Deutschland unsere Städte vor allem viel zu wenig begrünt sind. Die Bäume, die können nämlich noch viel mehr als nur Schatten spenden. Allein das bewirkt schon viel. Aber sie leisten noch viel mehr für unser Wohlbefinden und auch zur Abkühlung. Beispielsweise filtern sie Schadstoffe aus der Luft. Oder aber durch die Verdunstung über die Blätter entsteht nochmal ein kühlender Effekt. Und dann gibt es noch weitere interessante Dinge, die Bäume tun, die wir gar nicht so vor Augen haben. Und das haben wir in einer Geschichte mal schön zusammengestellt.
Nicht nur der tolle Effekt, also ich finde allein so, wenn man von grün umgeben ist, macht das einfach auch was mit einem. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wie wir uns mit natürlichen Mitteln vor Hitze schützen können. Schutz, das ist auch beim nächsten Thema ein Stichwort. Allerdings geht es in dem Fall um Menschen, die andere schützen. Ich spreche jetzt zum Beispiel von Polizisten, Feuerwehrmännern oder auch Menschen, die Erste Hilfe am Unfallort leisten. Aber auch die können während des Einsatzes selbst Opfer werden. Du hast mit ihnen gesprochen und hast dir ein Bild gemacht. Worum geht's erstmal überhaupt?
Ja, ich verfolge schon seit längerer Zeit in den Medien, dass es immer wieder so Berichte gibt nach dem Motto, ein Notarzt wurde körperlich angegriffen, wo ich mir erstmal dachte, wie kann das sein? Der hilft ja jetzt gerade jemandem. Wie kann es sein, dass er jetzt angegriffen wird als Helfer? Immer wieder taucht dann sowas auch in den Medien auf, dass sich jemand wirklich skandalös verhält gegen diejenigen, die ja eigentlich uns alle schützen und uns allen helfen.
Und wie ist so das Fazit?
Das Fazit fällt interessanterweise gemischt aus. Es gibt also tatsächlich viele, die im Einsatz schon sehr bedenkliche Dinge erlebt haben. Fast jeder, der im Einsatz ist, der erlebt das, dass sich Menschen daneben benehmen, dass das Schaulustige im Weg rumstehen. Aber, und auch das war eben sehr interessant, viele haben auch Gutes zu berichten vom Verhalten der Bevölkerung, die nebendran ist, die mit betroffen ist. Und das habe ich eben auch versucht in meiner Geschichte zu zeigen, dass es also nicht nur hier ein großes Problem gibt. Also wir machen jetzt hier keinen alarmistischen Journalismus, in dass wir nur klagen und sagen, was schlecht ist, sondern man muss dann im selben Atemzug schon auch sagen, was gut läuft und was die Leute vorbildlich machen. Und ja, das ist auch, das gehört auch zur Wahrheit in unserem Land, dass vielfach eben Hilfsbereitschaft da ist und Lob für die Einsatzkräfte.
Spannende Geschichte auf jeden Fall. Danke, Joachim. Das alles lesen Sie in der aktuellen Ausgabe unseres Magazins Innehalten. Das finden Sie in vielen Kirchen des Erzbistums München und Freising, können es sich ganz bequem im Abo nach Hause liefern lassen oder es in unserer Michaelsbund-App lesen. Viel Spaß dabei. Die Motorradsaison. Die hat leider auch ihre Schattenseiten. Es gibt nämlich immer mehr Verletzte bei Motorradunfällen. Da ist es wichtig, erste Hilfe leisten zu können, wenn man als Erster an einem Unfallort ist und wenn ein Motorradfahrer verletzt auf dem Boden liegt. Andrea Treitinger leitet bei den Maltesern Erste-Hilfe-Kurse und sie zeigt den Teilnehmern jedes Mal, wie man mit einem verunglückten Motorradfahrer umgeht.
Wie man zum Beispiel zu zweit mit der Zweihelfer-Methode wirklich jemand den Helm abnehmen kann. Ich werde mir einen rauspicken, der das im Idealfall noch nie gemacht hat und werde ihn anleiten, das mit mir gemeinsam zu tun. Dann nehme ich schon mal die ersten Hemmungen. Ich werde aber dann auch darauf eingehen, weil viele sagen, ja, zu zweit mache ich das, aber alleine. Da geht's einfach darum, auch wenn ich alleine bin, ich muss ja irgendwie hier eine Lösung finden und werde Ihnen dann einfach ein paar Tricks noch sagen, wie wir das uns auch zutrauen können, wenn wir alleine sind.
Wenn der Helm vorsichtig abgezogen ist, kommt bei einem bewusstlosen Menschen noch etwas dazu. Er muss in die achsengerechte Seitenlage gebracht werden. Auch das macht man am besten zu zweit. Der eine hält den Kopf, der andere dreht den Verletzten.
Eins, zwei. Genau drei, vorsichtiges Drehen, sehr schön. Kopf vorsichtig ablegen. Du hast den Kopf, ja. So,
mal loslassen. Ja. Erste Hilfe bei Verkehrs- und Motorradunfällen, darum geht es bei meinem Kollegen Paul Hasel in den Malteser-Momenten. Andrea Treitinger gibt da noch weitere wertvolle Tipps, wie man sich am Unfallort richtig verhält. Und die Sendung, die gibt's natürlich auch als Podcast auf innehalten.de. Oder überall da, wo Sie Ihren Podcast hören. Trost und Heilung. Wer bräuchte das nicht im Leben? Das ehemalige Kloster Beuerberg präsentiert dazu eine Ausstellung. Seelentrost heißt die und sie zeigt, wie Kunst und Volksfrömmigkeit Leiden und Not darstellt. Es sind gleichzeitig Zeugnisse, wie Menschen im Glauben Heilung gesucht und oft genug auch gefunden haben. Ebenso gingen sie auch ganz praktisch gegen Krankheiten vor. Und auch das zeigt die Ausstellung im Kloster. Wir waren für sie dort.
Menschen im Leid nicht allein lassen. Christen haben da in Jesus ein perfektes Vorbild. Beeindruckende Gemälde in der Ausstellung schildern, wie Jesus Kranke heilt. Solche Wundertaten sind auch auf einem 1500 Jahre alten Kreuz aus Byzanz eingeritzt. Mehrere hundert Objekte hat Christoph Kürzeder zusammengetragen. Es sind Zeugnisse des Glaubens, dem großen Seelentröster der Menschheitsgeschichte.
Der Kern der Religion ist ja Heil, das Heilbringende. Und da ist das Christentum schon da ziemlich, eigentlich in seiner Geschichte auch immer wieder stark gewesen. Nicht immer. Es gibt auch Phasen, in der auch hier Religionen und Kirchen auch versagt haben. Aber eigentlich ist uns das ins Stammbuch geschrieben, die Heilserfahrung auch als ganz praktische Erfahrung im Leben auch weiterzugeben, Menschen beizustehen.
Das war auch eine Aufgabe im Kloster Beuerberg. Bis heute ist dort eine Apotheke zu sehen, mit der die Ordensleute die Menschen in der Umgebung mit Medikamenten versorgten. Aber auch Gebete, Rituale und Gottesdienste spendeten Zuversicht und Hoffnung. Die unzähligen Andachtsgegenstände in der Ausstellung sprechen da eine klare Sprache. Sie halfen mit Schreckensnachrichten und panischen Angstzuständen zurechtzukommen. Und das hält Ausstellungsmacher Christoph Kürzeder für höchst aktuell.
Themen, die den Menschen durch die Geschichte immer auch begleitet haben, sind jetzt wieder so präsent. Wir haben gedacht, sie sind entmachtet sozusagen und jetzt sind sie wieder so klar da. Wir haben eine Pandemie erlebt und wir erleben derzeit Krieg in einer Weise, wie wir es seit Generationen nicht mehr so intensiv erleben mussten.
Die Ausstellung zeigt, wie Menschen früher solchen Traumata und Nöten begegnet sind, auch wie sie Mitgefühl und Solidarität erfahren und selbst gegeben haben. Eine Ausstellung, die anrührt und unbedingt sehenswert ist. Alois Bierl, katholische Redaktion.
Die Ausstellung Seelentrost, was uns heilen kann im Kloster Beuerberg, ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. In unserer Sommerserie Uralte Orte des Glaubens, da atmet jeder Stein Geschichte. Mein Kollege Joachim Burkhardt, der besucht Kirchen und Kapellen, die zum Teil schon 1000 Jahre auf dem Buckel haben. Heute geht's nach Seeon, zum gleichnamigen Kloster. Das ist nicht nur eines der schönsten Klöster hier bei uns im Erzbistum München und Freising, es liegt auch derart malerisch im nördlichen Chiemgau, dass man es einfach besuchen muss.
Uralte Orte des Glaubens im Erzbistum München und Freising.
Wenn ich ankomme.
Die Klosterkirche St. Lambert in Seeon, die zählt ja zu den ältesten Kirchen des Erzbistums, aber sie wäre auch in einer anderen Kategorie ganz weit vorne, nämlich wenn es um die schönsten Klosterkirchen ginge, von der Lage her allein schon, ja, das ist eine der schönstgelegenen Kirchen weit und breit, kann man sagen. Da gibt es eine eiszeitliche Seenplatte mit vielen kleinen Seen und einer davon, das ist der Klostersee bei Seeon. Und dieser Ort ist dermaßen schön, dass man eben schon vor über 1000 Jahren entdeckt hat, Mensch, das ist was Besonderes, an dieser Stelle wollen wir ein Kloster bauen. Die Landschaft ist heute noch genauso schön wie vor 1000 Jahren. Man hat hier Bergblick, man hat Seeblick, man ist in einer idyllischen Hügellandschaft. Ja, einfach Oberbayern, wie es schöner nicht sein könnte.
Wenn ich hineingehe.
Ganz wichtig ist, bevor man in die Kirche hineingeht, das Portal ein bisschen näher anzuschauen. Ein romanisches Portal, das ist tatsächlich der älteste Teil, den man so direkt anschauen, sogar anfassen kann. Fast 1000 Jahre alt wird geschätzt, dass dieses steinerne Portal ist. Und dann gibt es eben Seitenkapellen. Es gibt einen begehbaren Kreuzgang, wo man so richtig die Spiritualität des klösterlichen Lebens irgendwie so nachempfinden kann. Viele kleine spannende Details. Man kann da also immer wieder reingehen und wird jedes Mal etwas Neues entdecken. Nur ein Beispiel, da gibt es an der Wand eine Erinnerungstafel für einen Stammgast, der immer wieder hier war. Und das war kein geringerer als Wolfgang Amadeus Mozart. Und ein Kuriosum dieser Klosterkirche fällt schon von außen, aus der Entfernung sogar auf. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man, die beiden Türme der Klosterkirche sind nicht identisch. Es ist kurios und die sind tatsächlich auch unterschiedlich alt. Der Nordturm ist der älteste, er stammt vermutlich aus dem Jahr 1080. Es gibt vielleicht in ganz Oberbayern keinen zweiten Turm, der so alt ist. Der andere Turm kam 100 Jahre später dazu. Naja, und seitdem stehen sie da zu zweit.
Wann kann ich die Kirche besuchen?
Ja, die Klosterkirche in Seeon, die ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht ganz so gut zu erreichen. Wer will, kann es trotzdem machen, zum Beispiel mit dem Bus von Traunstein aus. Ansonsten fährt man mit dem Auto bis kurz vor das Kloster und die Kirche ist tatsächlich auch täglich von 9 bis 17 Uhr zugänglich. Ein Tipp noch, bis Ende September gibt es jeden Sonntag um 14 Uhr eine kostenlose Kirchenführung.
Thymian, Kamille und Liebstöckel. Am Samstag riecht es in den Kirchen richtig würzig, denn an Maria Himmelfahrt werden traditionell Kräuterbuschen gesegnet. Was alles in diese Buschen reingehört, da gehen die Meinungen allerdings auseinander. Fest steht aber, das sagt die Tradition, dass es mindestens 7 verschiedene Kräuter sein sollen. Besonders macht diese Pflanzen, dass sie ganz spezielle Wirkstoffe enthalten. Das sagt die Kräuterpädagogin Rita Demmel.
Es gibt in jeder Pflanze die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe. Das sind Fette, Eiweiß, Kohlenhydrate. Die braucht die Pflanze zum Leben. Und die anderen Pflanzenstoffe, die braucht sie zum Überleben. Zum Beispiel die Gerbstoffe, die schmecken kreislig, astringierend. Das geht nicht nur uns so, das geht auch einem Käfer so, der da reinbeißt.
Was die Pflanze schützt, ist auch für uns Menschen oft nützlich und heilsam. Einfaches Beispiel, die Pfefferminze für Magenbeschwerden. Oder der vielleicht nicht ganz so bekannte wilde Oregano, der auch Dost heißt, mit seinen ätherischen Ölen.
Meistens duften sie gut, dienen schon als Aromatherapie. Und das tut jetzt zum Beispiel auch gut bei Husten, Schnupfen. Es macht die Atemwege frei, es regt die Durchblutung an. Also ätherische Öle haben unterschiedliche Wirkmechanismen. Genau, wir haben zum Beispiel auch bei der Rose dann dieses Rosenöl, was einfach auch unheimlich der Psyche gut tut.
Andere Gewächse wie die Goldrute wirken bei Blasenentzündung. Die Schafgarbe mit ihren Gerbstoffen hilft beim Wundverschluss. Die Brennnessel ist eine Vitaminbombe und selbst die kleinen brennenden Härchen hat man früher genutzt, wenn Nacken und Schulter schmerzhaft verspannt waren.
Dann hat man einfach eine Brennnessel abgeschnitten oder 2, 3 und sich mit diesen Ruten mehr oder weniger gepeitscht und die Brennhaare gehen durch die Haut. Die Ameisensäure tritt aus und man kriegt Pusteln und es juckt und brennt ganz furchtbar und dadurch wird natürlich die Durchblutung gefördert und die Heilung und Entspannung der Muskulatur buchstäblich angefeuert.
Wer also mit wachem Auge über unsere Wiesen streift, findet, vielleicht mit Hilfe seines Handy-Webbrowsers, einiges an Kräutern und hat damit schon eine kleine Hausapotheke für den Winter. Willi Witte für das MKR, das Kirchenradio.
Es sind Zahlen, davon träumt die katholische Kirche hier in Deutschland, denn in Frankreich boomen die Erwachsenentaufen. Immer mehr junge Menschen lassen sich katholisch taufen. Im letzten Jahr waren es 18.000. Bischof Peter Kohlgraf war für die Deutsche Bischofskonferenz vor Ort und er hat versucht herauszufinden, woher dieser Boom kommt.
Das geht von, ich will auch mal kirchlich heiraten, bis hin, wo Menschen sehr tief ergriffen waren von der Mitfeier eines Gottesdienstes. Was eine wichtige Rolle spielt, sind Partner, Partnerinnen, Arbeitskollegen, Freundeskreise, wo man vielleicht viel unkomplizierter über den Glauben spricht, als es bei uns der Fall ist.
Ja, und in Frankreich wird so ein Kircheneintritt richtig gut vorbereitet. Das geht nicht über Wochen, sondern über Jahre.
Zusätzlich bekommt jeder Taufbewerber auch einen persönlichen Taufbegleiter zugewiesen. Ein Ehrenamtlicher der Gemeinde, der diesen Menschen dann 2, 3, 4 Jahre begleitet. Wir müssen bereit sein, dass wir offene Gemeinden haben, wo diese Menschen, wenn die sich melden, auch auf kompetente Begleiter treffen.
Auch in Deutschland steigt seit Jahren die Zahl der Erwachsenentaufen. Bis wir allerdings das Niveau von Frankreich erreicht haben, dauert es noch etwas. Schade, aber der Kalender, der meint es mit ein paar Feiertagen dieses Jahr so gar nicht gut mit uns. Einige, die liegen ganz verschwendet am Wochenende. Morgen ist das auch wieder der Fall. Da feiern die Katholiken Maria Himmelfahrt. Normalerweise in katholischen Gegenden ein kirchlicher Feiertag. Aber was ist das eigentlich? Was feiern wir da, Maria?
An Maria Himmelfahrt geht's darum, dass Maria in den Himmel aufgenommen worden ist und zwar komplett. Also nicht nur die Seele, sondern auch ihr Körper. Und mit der Aussage zeigt die Kirche zum einen, wie wichtig Maria ist. Zum anderen soll das Ganze auch uns trösten eigentlich, so nach dem Motto, Gott hat Maria aufgenommen, das Gleiche wird er auch mit uns tun. Und in der Bibel sucht man die Geschichte zwar vergebens, aber es ist ein wirklich altes Fest, das schon seit dem 5. Jahrhundert gefeiert wird. Und inzwischen ist die Himmelfahrt Mariens ein Dogma, also ein Glaubenssatz.
Du hast gerade gesagt, das Fest ist schon ziemlich alt. Tolle Bräuche gibt es aber auch zu dem Festtag heute noch.
Ja, am bekanntesten sind mit Sicherheit die Kräuterbuschen. Die gibt's wegen einer Legende, denn es heißt, dass in Marias Grab duftende Blumen und Kräuter gefunden wurden. Darum werden eben diese Kräuter und Blumen dann an Maria Himmelfahrt zu kleinen Sträußchen gebunden und im Gottesdienst gesegnet. Oft in der Mitte da eine Königskerze und dann drumherum zum Beispiel Johanniskraut, Salbei, Kamille oder auch Getreide. Und ganz wichtig, nach dem Gottesdienst, wenn sie dann gesegnet sind, die Buschen unbedingt mit nach Hause nehmen, dann aber nicht in die Vase und den Biomüll danach, sondern vielleicht in den Herrgottswinkel, da gehören sie traditionell hin, denn der Kräuterbuschen soll helfen bei Krankheiten, vor Blitzschlag schützen und manche behaupten ja sogar, wenn du ihn unter dein Kopfkissen steckst, dann beflügelt er sogar dein Liebesleben.
Mhm, okay. Und natürlich gehören Festgottesdienste zu genau so einem Tag. Morgen um 10 Uhr gibt's im Münchner Dom eine große Messe mit festlicher Musik und wir übertragen den Gottesdienst zu Maria Himmelfahrt hier bei uns im MKR, das Kirchenradio. Schalten Sie einfach rein und Ihnen allen einen schönen Feiertag. Der Ruhestand, der ist für viele ein lang ersehnter Traum. Endlich mehr Zeit für das, was im Berufsleben oft zu kurz gekommen ist. Hobbys, Reisen, Familie. Gleichzeitig weniger Verpflichtungen und Stress. Doch wenn es dann soweit ist, merken manche, dieser Übergang, der ist gar nicht so leicht, wie man ihn sich vorgestellt hat.
Denn mit dem letzten Arbeitstag verändert sich oft mehr als nur der Tagesablauf. Das sagt auch Angelique Goldrian, Psychologin in der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle im Erzbistum München und Freising.
Das ist eine ganz herausfordernde Schwellensituation, weil man ja einfach sowas wie eine feste Tagesstruktur verliert, weil man nicht mehr in einem festen beruflichen Kontext ist, also auch Kolleginnen und Kollegen verliert, weil man sowas wie eine berufliche Identität erstmal aufgeben muss. Und viel Lebenszeit frei wird, die auch erstmal wieder gefüllt werden muss.
Diese Umstellung wirkt sich auch auf Beziehungen aus. Paare verbringen plötzlich viel mehr Zeit miteinander und müssen ihren Alltag neu organisieren.
Oft müssen Rollen neu ausgehandelt werden. Das heißt, jeder sollte auch über seine eigenen Bedürfnisse sprechen. Wie viel Zeit will man gezielt mit der Partnerin, mit dem Partner verbringen? Und wie viel eigene Freiräume braucht man? Muss man sich Aufgaben neu aufteilen? Und wie will man auch die Zeit sinnvoll nutzen miteinander? Was möchte man miteinander machen? Und welche Träume will man vielleicht noch gemeinsam verwirklichen?
Denn im Ruhestand stecken ja auch ganz viele Chancen. Damit keine Leere im Leben entsteht, ist es hilfreich, sich die eigenen Kompetenzen bewusst zu machen und sie bei neuen Aufgaben einzusetzen.
Dass ich mir überlege, wie kann ich denn das, was ich gerne mache und worin ich mich kompetent fühle, weitergeben? Oder wie wäre ich in der Familie gebraucht? Oder ich kann ein Ehrenamt übernehmen in der Gemeinde. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, eigene Fähigkeiten und Kompetenzen im Ruhestand zu leben.
So entsteht ein neues Gefühl von Sinn und Zugehörigkeit, auch ohne Beruf. Und dabei hilft vor allem, den Blick auf das zu richten, was da ist und nicht auf das, was fehlt.
Die beste Prophylaxe gegen Traurigkeit ist immer die Dankbarkeit. Allein so alt zu werden, dass man in den Ruhestand gehen kann, heißt ja auch, dass man ziemlich lang ziemlich fit war. Und es ist doch Zeit, die man jetzt noch geschenkt bekommt. Und Dankbarkeit ist einfach eine Haltung, die mich selber immer wieder daran erinnern kann, was es Gutes in meinem Leben gibt.
Auch ein tieferes Vertrauen ins Leben kann tragen. Studien haben gezeigt, dass Menschen mit einer spirituellen Verankerung im Leben besser mit altersbedingten Veränderungen umgehen.
Wenn ich eine tiefere Ebene habe, in der ich mich angenommen fühle oder mich auch selbst annehmen kann, die man vielleicht im Glauben, im Gebet, im sozialen Miteinander entwickeln kann, dann hat man mehr Kraft, mehr Resilienz, mehr Widerstandskraft, um Veränderungen gut bewältigen zu können.
Der Ruhestand ist also kein Ende, sondern ein neuer Anfang. Lydia Jäger für das MKR, das Kirchenradio.
Wer mehr darüber erfahren möchte, wie ein guter Übergang in den Ruhestand gelingt, das ganze Gespräch mit Psychologin Angelique Goldrian hören Sie bei Total Sozial überall da, wo es Podcasts gibt.
Es sind Sommerferien und in den Bergen wird es ganz schön voll. Vor allem rund um die Gipfelkreuze. Viele Touristen, die wollen da nur schnell ein Foto machen. Aber der steile Aufstieg, der kann im Gedränge und ohne Erfahrung und Ausrüstung schon ganz schön gefährlich werden. Auf der Zugspitze gibt es deshalb seit einem Jahr ein zweites Gipfelkreuz. In der Bergstation kann man da gemütlich und sicher Fotos machen. Meine Kollegin Lilly Kricker hat sich da umgeschaut.
Ein leises mechanisches Rauschen, Menschen dicht aneinander gedrängt, Luft strömt durch ein kleines gekipptes Fenster und wird langsam immer kühler. Und nach knappen 10 Minuten in der Seilbahn sind wir oben angekommen. In fast 3000 Metern Höhe auf der Zugspitze. In der Bergstation stehen die Touristen nicht für ein Selfie vor dem Alpenpanorama an, sondern für das zweite Gipfelkreuz. Die Nachbildung steht seit einem Jahr hier, vor allem um Gefahren vorzubeugen, erzählt Pressesprecherin der Zugspitzbahn Laura Schaper.
Der Weg zum Originalgipfelkreuz befindet sich in alpinem Gelände, also ab unserer Bergstation endet der gesicherte Bereich. Also das ist ein Klettersteig und da ist entsprechend dann auch alpine Ausrüstung erforderlich. Und da ist das zweite Gipfelkreuz eben einfach eine Vorbeugungsmaßnahme und eine schöne Alternative zum Original, weil es ist wetterunabhängig und jederzeit erreichbar.
Viele wollen zwar immer noch zum Originalkreuz, die Schlange vor seiner Nachbildung ist trotzdem lang.
Also die Reaktionen sind grundsätzlich gemischt. Es gibt natürlich immer noch Gäste, die sagen, sie wollen den Weg zum Originalgipfelkreuz gehen. Und dann gibt es aber auch Gäste, die einfach hier reinkommen für das Selfie. Was immer total schön zu sehen ist, wenn die Kinder hier reinlaufen und dann die Augen strahlen, weil es halt doch wirklich ein Hingucker ist.
Eigentlich sind die beiden Gipfelkreuze eineiige Zwillinge, aber eines unterscheidet die beiden mittlerweile voneinander. Die Nachbildung ist über und über mit Stickern bedeckt. Das Original glänzt dagegen sauber und golden. Zum Glück, mein Schaper.
Tatsächlich beobachten wir, dass mittlerweile die meisten Sticker auf dem Indoor-Gipfelkreuz landen, was uns natürlich sehr freut, weil dadurch das Original-Gipfelkreuz verschont bleibt. Also die Sticker dürfen gerne auf das Indoor-Gipfelkreuz geklebt werden.
Von den Stickern sind einige der Touristen nicht begeistert. Fotos machen viele trotzdem. Ich habe mich umgehört, warum.
Ich habe gesundheitlich nicht. Davor habe ich also großen Respekt.
Also das
nehmen wir das hier nämlich. Also das Zweite würde ich sagen, da müsste der Klebezeug da mal ein bisschen runter. Aber sonst, für Leute, die sich da nicht hochtrauen, ist das ideal.
Weil da oben Thomas Gottschalk drauf ist als Aufkleber. Und das finde ich sehr witzig.
Der Weg nach draußen, den trauen wir uns leider auch nicht zu.
Also das Gipfelkreuz ist auch mit Höhenangst, Kindern oder für Wandermuffel eine echte Alternative für den nächsten Ausflug. Und nicht vergessen, die Sticker einzupacken. Lilly Kricker für das MKR.
Ob in Spanien, Italien oder Griechenland, im Urlaub schauen wir in diesen und auch anderen Ländern gern mal in eine Kirche. Aber was gilt da eigentlich für ein Dresscode? Wir klären das gleich in unserer Rubrik Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute der Dresscode in Kirchen. Erklärt von Pfarrer Stefan Huppertz.
Wir Christen sind da mal wieder die Entspanntesten. Also wenn man schaut, wie man sich verhüllen muss, um eine Moschee oder so zu betreten, sind wir wirklich sehr entspannt. Aber ein bisschen was anzuhaben ist ganz gut, weil es sind einfach Orte, die viel zu tun haben mit Respekt. Es gibt quasi so die Grundregel, dass man sagt, wäre ganz gut, wenn die Knie bedeckt sind und die Schultern. Also mit einer Bermuda und einem T-Shirt ist man eigentlich schon ausreichend angezogen, um in alle möglichen Kirchen reinzukommen. Gerade in Italien gibt es manchmal so Art Verbotsschilder von den Kirchen, die wirklich anzeigen, was geht und was nicht geht. Und gelegentlich gibt es daneben so eine Art Kleiderständer mit Tüchern, die man dann einfach nehmen kann, um sich ein bisschen herzurichten. Also ich denke auch bei 35 Grad, wenn man dann in die Messe vor allem auch kommt mit Tanktop und Flipflops und Hotpants, selbst bei der Superfigur nicht sehr angemessen. Die Kirche sind einfach Orte, die haben viel zu tun mit Respekt, weil da einfach Menschen ihr Leben anschauen und mit Gott in Verbindung bringen. Und selbst wenn ich mit diesem Gott in dieser Kirche überhaupt nichts am Hut hätte, wäre es zumindest den anderen gegenüber eine Frage des Respekts, da ein bisschen mehr anzuhaben als am Strand.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Yeah.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.